Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie. Ich begrüße euch, Sie heute alle ganz herzlich und das ist ja jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass wir das so machen, also vielleicht kennen das ja schon einige und ansonsten wünsche ich viel Spaß. Genau, meine Gesprächspartnerin heute ist Anna von Hacht und Anna ist Trainerin und Beraterin aus Hamburg. Nach ihrem Studium der sozialen Arbeit und Sozialpädagogik und nach vielen Jahren Erfahrung in Bildungsorganisationen hat sie sich auf Prozessbegleitung in Change-Prozessen, Organisationsentwicklung und Teamentwicklung spezialisiert. In Kitas begleitet sie Teams durch Supervision und Teamentwicklung, um Zusammenarbeit und Kommunikation zu fördern. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute gemeinsam über das Thema Teamarbeit im Wandel Generationen zusammenbringen und stärken austauschen können. Liebe Anna, schön, dass du da bist.
Dankeschön, Daniela. Ich freue mich auch auf den Austausch.
Genau, wir hatten ja schon ein Vorgespräch und in dem Vorgespräch haben wir ja überlegt natürlich, was können wir heute Schönes erzählen. Und was ich ganz spannend fand, war, dass wir beide uns eigentlich einig waren, dass wenn wir in Teams gehen, dass wir häufig mit so Vorurteilen und Stereotypen konfrontiert werden. Und genau, darum hatten wir gedacht, vielleicht fangen wir tatsächlich damit mal an, mit so klassischen Vorurteilen und Stereotypen, die es da so gibt. Magst du mal loslegen? Was ist denn das, was du so hörst? Und gerne ergänze ich dann noch.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich hatte ja erzählt, oder du hattest ja eben in der Vorstellung gesagt, dass ich in Veränderungsprozessen mit Kita-Teams oder mit Menschen im sozialen Bereich zusammenarbeite und auch im Rahmen von Teamentwicklung. Und da begegnen mir, wenn es so um dieses Thema Generation, Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Generationen, wenn es darum auch geht und da auch um die unterschiedlichen Ansichten, die es vielleicht gibt, da gibt es häufig diese Aussage, das haben wir doch schon immer so gemacht. Und da dann häufig eben die Zuschreibung zu Generationen, die halt schon länger in der Praxis sind und die Zuschreibung, die sind überhaupt nicht offen und die haben keine Lust, neue Ideen in der Praxis auszuprobieren. Das wäre die erste Zuschreibung, der erste Stereotyp, der mir häufiger begegnet. Und welcher begegnet dir, wenn du so über deine Erfahrung und deine Begegnung in Teams reflektierst?
Also das, was du gesagt hast, gerade bei älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist wirklich so ein Klassiker. Und was mir aber auch häufig begegnet ist, gerade bei den jüngeren KollegInnen, dass die nicht so einsatzfreudig sind, dass die häufiger krank sind als die Alten. Die Alten immer in Tüdelchen natürlich, ne? Dass sie ja einfach eine andere Arbeitseinstellung haben.
Das kenne ich auch, dass die Aussage, die Zuschreibung, die es dazu gibt, die sind nicht so belastbar, die wollen nur halbtags arbeiten, die wollen keine Überstunden machen. Bei jedem Halskratzen melden die sich krank.
Genau. Und das ist natürlich, wenn ich mit so einer Einstellung da reingehe, durchaus schwierig, dann im Team gut zusammenzuarbeiten, wenn das so meine Vorstellung ist von meinem Gegenüber. Ja, dann da. Was machst du denn, wenn du in ein Team kommst und da mit solchen Vorurteilen konfrontiert wirst?
Das ist, es kommt natürlich auf die Situation an, ob ich da in einem Setting von Supervision bin, in einem Setting von Teamentwicklung, ob es schon einen Konflikt gibt, der weit fortgeschritten ist, also ne, schon ein kalter Konflikt, der schon richtig tief geht und eigentlich schon länger hätte bearbeitet werden sollen. Deswegen gibt es da nicht so die eine Antwort und das Rezept. Was ich aber merke, was spannend ist, gemeinsam auf die verschiedenen Werte zu schauen. Und das finde ich auch so spannend, weil tatsächlich es häufig ja auch so ist, dass unterschiedliche Generationen auch eine Sozialisation mit unterschiedlichen Werten erlebt haben. Ne? Während vielleicht die, man nennt sie ja die Babyboomer-Generation, eher mit Pflichtbewusstsein und Pünktlichkeit und Fleiß so aufgewachsen ist, gibt es da, würde ich mal sagen, diese Gen Z-Generation, dieses Work-Life-Balance, Selbstfürsorge, mentale Gesundheit auch als ein wichtiger Wert. Und ich finde es spannend, da einfach dann auch einen Dialog anzukurbeln und sich darüber auszutauschen, welcher Wert ist eigentlich für dich oder welche Werte sind dir besonders wichtig und wie zeigt sich das für dich in der Praxis? Also da sich kennenzulernen, das finde ich total spannend. Das ist etwas, was ich häufig anrege und auch da immer wieder positive Rückmeldung bekomme, einfach diesen Werteaustausch anzuregen, ja. Und was ist da dein Weg so in der Praxis? Was würde dir als erstes einfallen?
Also was ich ganz gerne tatsächlich mache, ist, dass ich dann im Team erstmal so ein bisschen tatsächlich eine Aufstellungsarbeit mache und die Leute sich erstmal aufstellen lasse, wer ist denn alt im Team, wer ist neu, wer ist aber auch alters, also von den Jahren her älter und jünger und dann je nachdem, was es da so gibt, wer ist im U3-Bereich, wer ist im Elementarbereich und dann plötzlich sehen sie, dass sie sich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen dann doch plötzlich überschneiden und je nachdem, was da eben so das Thema ist, dann eben auch gucken, gibt es da Gemeinsamkeiten bei den Gruppen, gibt es da was, wo sie sich ganz klar abgrenzen und häufig stellen, ist das so immer so der erste Schritt, wo sie dann feststellen, naja, eigentlich sind da doch wesentlich mehr Gemeinsamkeiten als die vermeintlichen Unstimmigkeiten, die wir da so haben.
Ja, das finde ich einen sehr schönen Blick, den du da jetzt gerade öffnest, auf die Gemeinsamkeiten und weniger auf die Unterschiede, weil das sehr wichtig ist, die nicht wegzustreichen, die Perspektive hin zu den Gemeinsamkeiten zu öffnen und auch die darauf zu gucken, was gibt es eigentlich für Stärken in den verschiedenen, also was die Menschen aus den verschiedenen Generationen auch mitbringen. Und wir hatten auch immer wieder in Teamentwicklungsprozessen gute Erfahrungen, wenn ich in Beratungssituationen da war, so ein Mentorship-Programm aufzubauen. Und dabei aber den Gedanken von nicht die ältere oder erfahrene Generation ist der Mentor für die jüngeren Generationen, sondern es geht in beide Richtungen, weil die jüngeren Generationen bringen häufig technische Flexibilität und Kompetenzen mit, die den älteren Generationen fehlen. Und so finde ich, das ist ein Mentoring in beide Richtungen. Und dafür ein Programm aufzubauen, sei es, wir treffen uns einmal im Monat nach der DB und dann baut man so Tandems auf. Ich kann mir vorstellen, dass das so stärkenorientiert helfen kann, um da ja so ein gutes Generationsmanagement auch reinzubringen in Teams.
Ja, und das ist ja sowieso etwas, was wo wir ja uns beide eigentlich auch einig sind, dass wir das den Leitungskräften auch empfehlen würden, so ein stärkeorientiertes und ressourcenorientiertes Leiten im Team eben auch, ne, zu gucken, wer bringt was mit, was kann die Person jeweils, was kann wer sich von wem auch abgucken und wo macht es Sinn, dann vielleicht auch solche Paarungen zu machen. Natürlich immer freiwillig, ne? Gerade, also ich finde dieses Mentorenprogramm auch total gut und sinnvoll, aber natürlich muss dann auch eine Freiwilligkeit sein, um sich darauf einzulassen. Und dann aber eben auch gezielt zu schauen im Team, was sind denn so die Stärken und kann man das wirklich sagen? Also, dass die Generation hat die Stärken und die Generation hat die Stärken oder sind es vielleicht doch eher einzelne Personen aus den jeweiligen Generationen, die das mitbringen? Und das finde ich ist auch immer sehr, sehr schön und wichtig. Und ich würde auch gerne, ne, wir haben ja jetzt schon so 2, 3 Stereotypen genannt, ich würde auch gerne ein paar Stärken mit dir gemeinsam sammeln, wenn du magst. Und ich kann gerne einmal anfangen, also was ich bei den jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchaus als Stärke sehe, was ja manchmal auch so ein bisschen als Nachteil gesehen wird, ist tatsächlich diese Selbstachtsamkeit. Also ich denke für mich immer mal wieder, eigentlich könnte ich mir da auch mal ein Stück von abschneiden und vielleicht doch mal gucken, stopp, Moment, wie geht's mir denn gerade? Kann ich das jetzt hier gerade eigentlich leisten oder nicht? Also ich finde, das ist durchaus eine Stärke, genauso wie so eine gewisse Flexibilität tatsächlich noch. Mhm. Also dass da doch in einigen Situationen dieses haben wir schon immer so gemacht, auch einfach noch gar nicht da ist. Und dann auch die Bereitschaft, da flexibel zu agieren. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht auch bei älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchaus der Fall ist. Mhm.
Ja, wir sprechen ja jetzt, finde ich, ganz wichtig über mögliche Zuschreibung zu den Generationen. Ich finde es wichtig, dass wir auch gleich nochmal da in die Richtung gehen, was steckt auch dahinter, ne, den Blick auf den Menschen, dass das wichtig ist, das zu bewahren. Wenn wir aber jetzt mal in diesen verschiedenen Sozialisationshintergründen, die wir dann dadurch die Werte, die wir mitbekommen haben, die dann unseren Kommunikationsstil ja auch beeinflussen und prägen, da finde ich das ganz spannend, was du auch sagst zu den Jüngeren. Und wenn ich dann auf die Älteren gucke, finde ich das ganz spannend. Es gibt in Supervision, wenn ich mit Teams zusammenarbeite, häufiger auch erfahrene Pädagogen, die eine Ruhe haben. Wenn es meinetwegen Konflikte mit Eltern gibt, dann gibt es bei den noch nicht so erfahrenen, jüngeren Generationen, die halt noch nicht so viel in der Praxis waren, vielleicht eine Aufregung, eine Unsicherheit oder auch eine Überforderung. Und wenn ich dann jemanden dabei habe im Team, eine Person, die vielleicht sagt, das habe ich auch schon mal erlebt und die Situation habe ich so und so gelöst, und dass dann diese Ruhe aus der Erfahrung heraus total wertvoll sein kann. Das sehe ich auch als eine Stärke von erfahrenen und älteren Generationen.
Mhm. Ja. Genau, und ich merke, wie wir beide so ein bisschen hadern damit, wie es uns schwerfällt, ne, von die Jungen und die Alten zu sprechen, weil das war ja auch oder ist ja auch ein Impuls, wo wir gesagt haben, das möchten wir eigentlich gerne den Leitungskräften oder generell den Teams mitgeben, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, diese Stereotypen zu reflektieren und zu gucken, wo kommt denn das her und ist denn das wirklich so? Weil ganz häufig ist es ja doch so, dass wir so ein Bild im Kopf haben, wie die Welt so ist, und dann sehe ich natürlich immer das, was passt. Und das, was mein Weltbild vielleicht nicht so richtig unterstreicht, das übersehe ich dann vielleicht. Und da eben als Impuls wirklich zu schauen und mal genau auch hinzuschauen, ist denn das wirklich so oder haben wir nur das Gefühl, dass das so ist?
Ja, ich finde es ganz wichtig, da die Komplexität zu diesem Thema anzuerkennen und auch erstmal anzunehmen. Das ist eben, wenn es um Zusammenarbeit mit verschiedenen Generationen in Teams geht, dass es so schön wäre, wenn es so einfach ist, dass wir einfach diese Stereotypen hätten und alle älteren Generationen sind so und die Gen Z sind so und dann gibt es ein Rezept und wir können das ganz einfach handeln, aber so einfach ist es nicht. Und ich finde es wichtig, die Komplexität anzuerkennen und zu sehen, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt, dass es verschiedene Kommunikationsziele, Motivationen und Werte gibt und die nicht nur mit den Generationen zusammenhängen, sondern dann natürlich auch andere Komponenten mit reinspielen. Und dass es im Prinzip noch eher darum geht, mit der Person, der ich gegenüberstehe, die Wirklichkeit abzuklären. So, wie siehst du das? Wie sehe ich das? Was ist mir wichtig? Was ist dir wichtig? Und da sich eher von diesem Blick auf die Generation zu lösen, wenngleich es natürlich eine Anregung sein kann, um Situationen besser zu verstehen und Ansichten besser zu verstehen. Aber es ist nicht die Lösung. Genau. Ja, also Komplexität erkunden, den Menschen dahinter kennenlernen, finde ich einen wichtigen Begriff. Was meinst du, ist ansonsten noch wichtig, um so ein bisschen auch die Teamkultur zu unterstützen, die mit verschiedenen Generationen ja auch eine besondere Herausforderung sein kann?
Also, was ich tatsächlich wirklich empfehle, ist, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, im Team sich auszutauschen und sich kennenzulernen. Also gerade wenn ich im Team das Gefühl habe, es gibt wirklich so Fronten, die gegen wir, und das muss ja gar nicht gezwungenermaßen alt gegen jung, das kann ja auch schon lange dabei und erst kurz im Team oder durchaus ja auch mal die Männer und die Frauen, die machen immer dies und die anderen machen immer das. Also wenn es solche Fronten im Grunde schon gibt, dann bin ich immer ein ganz großer Fan davon, Austauschmöglichkeiten zu schaffen, und zwar nicht immer gezwungenermaßen Austauschmöglichkeiten über nur das rein Berufliche, also das natürlich auch, ne? Was du schon sagtest, was haben wir für Werte, also das Arbeiten an einer gemeinsamen Haltung, was ist unsere gemeinsame Haltung, wie wollen wir eigentlich mit den Kindern arbeiten, aber durchaus auch immer mal wieder Möglichkeiten, dass die Personen sich einfach untereinander austauschen und kennenlernen können. Und das ist natürlich gerade jetzt momentan sehr schwierig, wo ganz viele Teams gar nicht voll besetzt sind und dann ja gefühlt auch durchgehend immer ein hoher Krankenstand ist. Und da dann mit kleinen, wirklich ganz kleinen Sachen zu schauen, wie kann ich das vielleicht in einer Dienstbesprechung, in einer Teambesprechung mal hinbekommen, dass sich vielleicht auch mal Leute unterhalten, die nicht immer miteinander zu tun haben, oder was haben wir überhaupt für eine Besprechungskultur bei uns, dass die Leute in den Austausch kommen. Und natürlich, ich empfehle eigentlich immer jedem Team, macht mindestens einen Teamtag pro Jahr zur Haltung und Teamkultur, aber das wissen wir selber, dass das ja leider nicht immer so möglich ist. Aber da wirklich zu gucken, was gibt es für kleine Inseln, wo die Leute sich auch untereinander dann mal kennenlernen können.
Ja, es ist ja immer wieder das Thema, wie kann ich da so mit so wenig Ressourcen und Aufwand wie möglich dazu beitragen, dass es da eine gute Zusammenarbeit und eine bessere Teamkultur gibt, die dann eben den ganzen pädagogischen Alltag unterstützt. Und ich denke auch, dass es gut sein kann, da so, ne, so Wertschätzungsübungen auch zu machen und zu schauen, ob man da im Rahmen der DB da auch einen kleinen Raum schafft. Ich dachte auch gerade daran, sowas wie ein Stärken-Set-Card zu entwickeln für jede Person, wo wir einfach aufschreiben, ich habe Erfahrung zum Thema Kinderschutz beispielsweise, oder ich kenne mich mit Yoga mit Kindern aus, und dass wir dann eher darauf den Blick werfen, was dann die einzelnen Menschen mitbringen und ob es jetzt die jüngere Generation ist, die vielleicht frisch aus der Ausbildung kommt, oder die älteren Generationen, haben wir ja alle ein Repertoire, was wir anbieten können. Mhm. Und so ein Stärken-Set-Card für jedes Teammitglied finde ich zum Beispiel spannend. Dann gehen wir so ein bisschen über dieses Thema Generation hinaus und schauen einfach, was bringt jeder Mensch mit. Das finde ich zum Beispiel sehr wertvoll. Hast du noch eine Idee? Fällt dir noch was ein? Was soll so ein bisschen angelehnt an die DB oder auch in anderen Settings machen könnte, um diese Zusammenarbeit zu unterstützen?
Genau, was ich tatsächlich eine schöne Sache finde, die eigentlich auch die Leute gut in den Austausch bringt, ist, dass jedes Teammitglied so ein kleines Schächtelchen hat. Das kann im Grunde ein Streichholzschächtelchen sein. Und wenn man ganz pädagogisch wertvoll sein will, dann kann das auch jeweils eine Kollegin oder Kollege für eine andere Person gestalten. Und dann bekommt da jeder 3 Steine rein, 3 Herzen. Also da kann man auch ganz, je nach Team, sind Herzen da passend oder mache ich vielleicht doch lieber Steine. Und dann gibt es 1 oder 2, je nachdem wie groß das Team ist, auch 3 oder 4 Steine, die dann in den Umlauf gebracht werden. Und immer wenn mir was Positives auffällt, und zwar völlig unabhängig davon, was es ist, dann gebe ich der Person so einen Stein. Das kommt dann in das Streichholzschächtelchen, aber die dürfen halt immer nur 3 Steine enthalten. Das heißt, dann bin ich quasi im Zugzwang, wenn ich jetzt 4 Steine habe, dass ich da jemand anderen beobachte und da eben auch was Positives sage. Das finde ich auf 2 Ebenen total hilfreich, weil zum einen achtet man dann auf das Positive und nicht immer, das klappt nicht und das klappt nicht, sondern man guckt bewusst eben mal nach dem Positiven und geht gleichzeitig dann eben auch in den Austausch und bekommt als diejenige Person, die dann den Stein erhält, da eben auch eine Wertschätzung und ein Hey, ich sehe dich, ich nehme dich gerade wahr und ich melde dir das zurück. Und das, finde ich, ist immer eine schöne Übung oder eine schöne Möglichkeit, was die Teams dann eben im pädagogischen Alltag auch gut machen können, weil das wirklich auch Sachen sein können wie, Mensch, ich habe gesehen vorhin mit dem Kind, da hast du super reagiert, dafür gebe ich dir das jetzt. Oder du hast irgendwie die letzten Wochen dich immer nebenbei noch um die ganzen Blumen gekümmert bei uns in der Gruppe. Dafür gebe ich dir das jetzt. Also es können wirklich ganz unterschiedliche Sachen sein. Und wie gesagt, das Team insgesamt achtet aber eben auf das Positive. Und da habe ich bis jetzt immer sehr gute Rückmeldungen gekriegt, weil man da eben auch nicht extra Zeit für einplanen muss, sondern das macht man im laufenden Geschehen sozusagen.
Ja, ich würde dazu auch noch ergänzen, wenn wir so bei den praktischen Ideen gerade sind, was ich mir vorstellen kann, ja auch immer hilfreich ist, um dann weiterzukommen, dass es gut ist, auch eine gemeinsame Fehler-Lernkultur und auch eine gemeinsame Feedback-Kultur zu entwickeln. Weil es geht ja vor allen Dingen darum, einen Kontakt und eine Verbindung, eine Brücke zu bauen zwischen den verschiedenen Generationen, um auch so ein Verständnis füreinander zu entwickeln oder auch eine gemeinsame Entwicklung anzustoßen, im Sinne von, ich verstehe jetzt, wie du bist und wie du tickst und kann dir aber auch zurückmelden, was ich mir wünschen würde. Und bei der Feedback-Kultur gebe ich immer gerne mit, das sind eigentlich die drei Ws, dass ich, wenn ich ein Feedback gebe, dass es einmal darum geht, dass ich beschreibe, wie war meine Wahrnehmung, das erste W, wie hat das auf mich gewirkt, das zweite W und das dritte W ist, was ist mein Wunsch. Und mit der Grundlage, dass wir davon ausgehen, dass Feedback immer heißt, ich möchte dir etwas mitteilen, weil du bist mir wichtig. So, das braucht diese Grundlage dazu. Und dann finde ich es wichtig, dass es gibt's noch die 3S-Regeln, dass es immer subjektiv ist, dass es situativ ist und selektiv. Ich melde eine Situation zurück und sage, das ist etwas, was ich wahrgenommen habe. Könntest du anders wahrnehmen. Also deswegen die 3S, die 3W-Regeln finde ich auch einfach und schnell zu erläutern. Und zur Fehler-Lernkultur, das merke ich auch immer wieder, ist sehr hilfreich. Wir machen alle Fehler. Es ist menschlich, es gehört auch dazu und ist ganz wichtig. Und unterschiedliche Generationen machen vielleicht auch unterschiedliche Fehler. Wenn ich noch jung und unerfahren bin, dann reagiere ich manchmal oder mache ich vielleicht Fehler aus einer Unsicherheit heraus. Und wenn ich vielleicht ein bisschen älter bin und könnte sein, ich möchte jetzt auch wieder da mit diesem bewusst so formulieren, dass ich in Situationen vielleicht manchmal müde bin und dann passieren mir Fehler oder auch es nicht mehr so schnell in Situationen reagieren kann und ganz viele Sachen gleichzeitig machen kann. Und über diese verschiedenen Fehlerquellen ins Gespräch zu kommen und da einfach sich gemeinsam zu öffnen und zu sagen, lasst uns mal über verschiedene Fehlerquellen sprechen. Wann hast du schon mal einen Fehler gemacht? Was war der Fehlerquelle und oder die Fehlerquelle? Unsicherheit, Überforderung. Ich dachte, ich schaffe das noch. Mir fehlte eine Information. Es gibt ja ganz unterschiedliche Fehlerquellen. Und das kann eben eine gute Fehler-Lernkultur anregen, wenn wir uns einfach darüber mal ins austauschen. Und auch das, denke ich, sind Dinge, die können im Rahmen von einer DB gemacht werden mit dem Ziel, eine Teamkultur lässt sich ja nicht von heute auf morgen verändern. Es ist aber eine Strategie und ein Teil der Strategie wäre eben so eine Fehler-Lernkultur, eine Feedback-Kultur zu entwickeln mit dem Ziel, wirklich eine gute Zusammenarbeit zwischen den Generationen auch zu stärken. Mhm. Das wären doch so praktische Ideen, die ich dazu hätte.
Ja. 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 Was mir jetzt dazu einfällt, und da hatten wir ja auch im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, ist, dass natürlich momentan die Belastungen insgesamt in den Kita-Teams natürlich recht groß sind. Und genau, da hattest du ja nochmal explizit darauf hingewiesen, dass das natürlich Kapazitäten frisst, im wahrsten Sinne des Wortes. Magst du da nochmal was zu sagen?
Da können wir ja gerne auch nochmal unsere Erfahrung zusammenführen. Meine ist dabei, dass diese herausfordernden Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, dazu führen, dass wir einfach ein sehr dünnes Nervenkostüm haben. Und ich beschreibe häufig und erlebe das dann eben auch in Teamentwicklungsprozessen mit Teamtagen oder auch in Supervision, dass wir einfach, ich sag mal dazu, aus der Spur geraten. Und dass dann Dinge wie zum Beispiel die ältere Generation ist immer so oder die jüngere Generation ist so, dass wir da häufig reingeraten, das dem zuzuschreiben. Und ich finde es so wichtig, darauf zu achten, dass es häufig nicht an erster Stelle, wahrscheinlich ist es ein Teil von dem Thema, von dem Puzzle, ne? Ein Puzzleteil, dass es ganz viel mehr ist und vor allen Dingen mit diesem Rahmen zusammenhängt. Dass wir gerade mit Personalfluktuation, mit vielfältigen unterschiedlichen Anforderungen zu tun haben und dann ist es nicht an erster Stelle oder finde ich es wichtig, darauf zu achten, dass wir nicht den Generationen das zuschreiben, sondern auch gucken, Mensch, es sind auch gerade herausfordernde Zeiten und deswegen reagieren wir vielleicht manchmal da auch aus dem Effekt heraus. Mhm. Ja, was ist da deine Erfahrung? Wie würdest du das nochmal ergänzen?
Also zum einen sehe ich das auch so, dass momentan eben dadurch, dass keine Kapazitäten, zeitliche Kapazitäten da sind zum Austausch, zum sich gegenseitig kennenlernen und dann ja viele Teams auch wirklich hart an der Grenze sind mit den Ausfällen, dass das eben, wie gesagt, ganz viel Energie schon nimmt und dass das durchaus auch dazu führen kann, dass dann vielleicht auch der Ton mal nicht ganz so angebracht ist, weil man natürlich versucht, zu den Kindern dann möglichst ruhig und wertschätzend zu sein. Und vielleicht ist auch das irgendwann dann aufgebraucht, ne? Und dass die Teams dann untereinander vielleicht ein bisschen harscher, sage ich mal, miteinander reden. Also das fällt mir auch auf jeden Fall auf. Und dann auch etwas an unseren Vorstellungen, wie es zu sein hat. Also die Vorstellung, dass jemand gerade jetzt aus der jüngeren Generation in ein Team kommt und da dann bis zum Ende, also bis zum Renteneintritt oder vielleicht bis zum ersten Kind oder was auch immer es ist, dann da bleibt, das ist, glaube ich, auch eine Vorstellung, von der wir uns langsam verabschieden dürfen. Und auch das ist was, was ich dann immer noch mal wieder, gerade eben auch Leitungskräften, ne, die natürlich damit auch dann hadern, da kommt jemand, die bleibt 2 Jahre, wir sind super zufrieden und dann geht sie aber weg, weil sie sich weiterentwickeln möchte. Da auch so ein Umdenken anzuregen, ich glaube, dass das so wie die älteren Generationen das noch kennen, ich suche mir einen Job und suche mir einen Träger, eine Kita und da bleibe ich bis zum Ende, dass das wahrscheinlich gar nicht mehr die Norm ist. Also auch da gibt es natürlich junge Menschen, die das so planen und das so vorhaben. Aber ich finde, man kann das ganz gut beobachten, dass ja ganz viele von den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst auch sich für Zeitarbeit inzwischen entscheiden, weil sie sagen, da kann ich mit den Kindern, also da kann ich mit den Kindern gemeinsam arbeiten, kann das machen, was mir Spaß macht und all das andere, was noch dazugehört, das nimmt dann nicht so einen großen Raum oder vielleicht auch gar keinen Raum ein. Und das ist ja eine Vorstellung, wo sich doch gerade auch Leute, die schon länger oder Fachkräfte, die schon länger im Beruf sind, wo die sich erstmal so ein bisschen schwer damit tun, weil natürlich das gleichzeitig auch bedeutet, dass die Bindung nicht ganz so stark ist und dass ich weiß, nach 1,5 Jahren gehe ich in eine neue Einrichtung. Mhm. Und da tatsächlich auch so ein Umdenken bei vor allen Dingen den Leitungskräften, aber eben auch den Teams, dass sich da die Zeiten wahrscheinlich auch in nächster Zeit noch weiter ändern werden und es nicht mehr die Norm eben ist, dass wir lange gemeinsam ruhig ein Team haben.
Ja, so ein ruhiges Fahrwasser, ne?
Mhm, genau.
Ich denke, also ich gebe dir da in den Punkten, die du beschreibst, recht, das ist auch meine Erfahrung und würde dazu noch ergänzen, dass ich das wertvoll finde, daran, wir haben ja alle so Konzeptionen, ne? Und dann ist und ein Leitbild, meistens hängt das irgendwo oder ist irgendwo abgeheftet und ich gehe immer mehr wieder dahin zu sagen, was ist denn unser Commitment? Was sind so unsere Umgangsformen? Was sind gemeinsame Standards, die wir dann eben auch, wenn jemand Neues dazu kommt, der Person relativ schnell beschreiben können? Was wir sagen, unsere gemeinsamen Werte über die Generationen hinaus sind für uns und ich kann das dann schnell in der Person auch erläutern und erklären und dann kann die schneller reinwachsen. Ich denke, es gibt das ja immer mehr so als Kodex, ich finde, das ist ein Begriff, der, weiß nicht, nicht ganz mir so liegt. Ich würde eher sagen, so gemeinsame Umgangsformen und dazu Standards zu formulieren, das kann helfen. Ne? Also es geht so ein bisschen für mich in die Antwort auf diese Teams, die sich halt schnell wieder verändern. Ne? Dass wir da trotzdem überlegen, was ist ein Rahmen? Sagen, das ist trotzdem das, wie wir unsere Teamarbeit gestalten wollen, unsere gemeinsame Kultur. Und wenn dann neue Menschen dazukommen, können wir die dann relativ schnell da wieder rein, auch reinholen, dass wir denen das dann eben beschreiben, so was ihnen wichtig ist. Ne? Ich glaube, wir brauchen irgendwie solche Standards. Oder was denkst du?
Doch, also da stimme ich dir zu. Und was mir dabei gerade so einfiel, als du das erzählt hast, auch dieses Konzept des Onboardings, was man ja auch tatsächlich bei in Kitas immer häufiger hört und was ich total sinnvoll finde, wo es ja eben auch darum geht, also nicht nur, das ist dein Arbeitsplatz, das musst du mitbringen am ersten Arbeitstag und so weiter, sondern zum einen hat man da ja auch eine zusätzliche oder eine Fachkraft, die da eben dann als Pate oder ähnliches zur Verfügung steht. Und es ist auch Raum dafür eingeplant, eben genau das zu machen, was du gesagt hast, auch die Person erstmal abzuholen. Wie funktionieren wir denn hier? Was ist uns denn eigentlich wichtig als Team? Mhm. Denn ich finde, nichts ist schlimmer, als da reingeworfen zu werden in so ein Team und dann irgendwann zu hören, ja, du machst das aber völlig falsch, weil wir machen das ja alle so, und gar nicht die Möglichkeit gehabt zu haben, das überhaupt zu hören. Wie machen, also wie arbeitet denn das Team? Was ist denn hier wichtig? Was sind denn, was du schon sagst, was sind denn so die Grundwerte, wie wir eben auch nach außen als Team auftreten wollen, wie wir von den Kindern, von den Eltern wahrgenommen werden wollen? Also da auch durchaus zu gucken, was setzen wir voraus und können wir das alles voraussetzen? Also gerade wenn vielleicht jemand gerade fertig ist mit der Ausbildung, dass da ja doch vielleicht viele Informationen, die eine Fachkraft hat, die schon ganz lange im Beruf ist, die da einfach fehlen. Und dass man da bewusst dann eben diesen Onboarding-Prozess nutzt, um das Wissen da aufzubauen. Und ich finde, das ist auch wesentlich fairer, als dann plötzlich zu sagen, naja, irgendwie habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt, wenn die Person, die neu dazugekommen ist, gar nicht weiß, was sind denn eigentlich die Vorstellungen.
Ja.
Also ich weiß, dass es gibt inzwischen häufig so Onboarding-Mappen und dann kriegen die neuen KollegInnen kriegen dann so eine Mappe und dann dürfen sie sich das in Ruhe durchlesen und da ist natürlich die Konzeption in der Regel auch mit drinne. Aber das nochmal zu überdenken, reicht es, wenn die Person das sich einmal durchliest oder macht es eben Sinn, sowas zu besprechen, nochmal auch auf Fragen einzugehen, vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, und wie leben wir das denn? Woran merke ich das denn? Oder woran kannst du das vielleicht auch sehen als neue Mitarbeiterin oder neuer Mitarbeiter, dass wir so leben? Also das, denke ich, ist da auch ganz wichtig, um eben alle dann wieder, oder gerade die neuen Personen, seien sie nun egal welcher Generation auch immer, eben wirklich dann abzuholen und diese Zeit, dieses Ankommen zu nutzen.
Ja.
Und da vielleicht noch, wo wir gerade dabei sind, so ein kleiner Appell auch, dass wenn Praktikanten oder Auszubildende in den Einrichtungen sind, dass auch da schon geguckt wird, also nicht nur, wie können wir die nutzen in der Zeit, wo sowieso schon viele KollegInnen vielleicht nicht da sind, wie können wir die nutzen, um uns zu entlasten, aber da eben auch schon so Grundsätze mitzugeben, was ist uns denn eigentlich wichtig in der Arbeit, in der Kita, weil das sind ja so die Kolleginnen und Kollegen von morgen. Also insofern, das nicht nur im Onboarding von neuen Teammitgliedern zu nutzen, die dann im besten Fall hoffentlich bleiben, sondern eben auch für diejenigen, die in der Ausbildung in die Einrichtung kommen.
Mhm. Ja, das stimmt. Was ich noch ergänzen würde, fällt mir gerade noch ein, würde ich noch mal einen Schritt zurückgehen zu der Aufgabe, die auch Führung hat. Ich arbeite gerne mit Modellen, die ich im Hinterkopf habe, um so ein bisschen mir die Wirklichkeit auch zu erklären. Verschiedene Modelle passen manchmal. Es ist gut, sich damit zu beschäftigen. Kann ich das jetzt gerade da als Schablone rauflegen oder nicht? Das, was mir in diesem Zusammenhang mit Generationen, Zusammenarbeit zwischen den Generationen im Kopf kommt, ist das sogenannte SCARF-Modell. Das ist ein Modell von einem Unternehmensberater aus Amerika, der heißt David Rocks, und der hat sich damit beschäftigt, dass wir eben immer dann, wenn irgendwo neue Situationen kommen, unterschiedlich uns verhalten, und das hängt eben vor allen Dingen damit zusammen, dass wir den Wunsch da haben, auch in einem sozialen Konstrukt uns wohlzufühlen. Also da haben wir diese bestimmte Bedürfnisse. Und er nennt das SCARF-Modell, und das sind Abkürzungen für 4 verschiedene Begriffe. Das erste steht als S, da geht es um Status. Wir wollen in einer Gruppe, in einem Team, wollen wir in unserem Status, in dem wir sind, in der Gruppe anerkannt werden. Das heißt, es kann sein, als Beispiel eine ältere Generation, die vielleicht immer einen klaren Status von, die hat ganz viel Fachwissen und die ist unglaublich erfahren. Und dann kommt das Thema Digitalisierung, vielleicht im Bereich von Portfolio. dass die sich in ihrem Status angegriffen fühlt. Das kann, ne, dieses Modell kann helfen, so ein bisschen zu erklären, was passiert da eigentlich gerade mit der Person und was braucht sie dann, um beispielsweise wieder so ein bisschen in ihrem Status sich besser anerkannt zu fühlen. Ne? Wenn das da so ein Defizit gibt, kann es sein, dass ich dann eher konfliktorientierter reagiere und negativ mich in eine Situation in dem Team reinbringe. Das zweite ist Certainty, also Sicherheit. Wenn ich selber merke, es gibt permanent eine Fluktuation, ich muss immer wieder mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten, dann fühle ich mich vielleicht nicht sicher. Und dann brauche ich umso mehr eine Führung, die sagt, was brauchst du, damit es dir gut geht hier am Arbeitsplatz. Ne? Also eine Sicherheit, eine Orientierung gibt. Das ist der zweite Buchstabe. Der dritte ist das A, Autonomie. Menschen, die gerne autonom arbeiten, meinetwegen eine Person, jüngere Generation, hat den Wert, ich möchte frei sein, ich möchte selbstbestimmt arbeiten, trifft irgendwie auf ein Team, in dem alle sagen, wir haben das schon immer so gemacht, da fehlt vielleicht, dann wird dieses Bedürfnis nicht so befriedigt, ich möchte autonom arbeiten. Dann kann das helfen, das kenne ich auch von Supervision, zu überlegen, was würdest du denn hier gerne in dem Team mehr gestalten? Ne? Also dieses Modell, dieses GAF-Modell hilft mir, die Bedürfnisse zu verstehen und auch zu überlegen, was sind Lösungen. Dann geht's weiter als nächstes mit dem R, steht für Relation. Das heißt, wir wollen mit den Menschen in Beziehung stehen. Wir wollen in Verbindung sein. Ich denke, das ist selbsterklärend, dass das wichtig ist. Und das Letzte ist Fairness. Wir wollen fair behandelt werden. Und wenn ich das Gefühl habe, Mensch, irgendwie eine Person wird bevorzugt oder jemand wird benachteiligt oder ich fühle mich benachteiligt, dann reagiere ich vielleicht da auch in meinem sozialen Verhalten eher negativ, weil da dieses Bedürfnis von mir nicht so befriedigt wird. Und dieses GAF-Modell kann so ein bisschen, finde ich, unterstützen, auch diese generationsübergreifende Zusammenarbeit zu beleuchten. Gibt es da vielleicht irgendein Bedürfnis, was gerade zu wenig beleuchtet wird und oder wo ich zu wenig darauf reagiere als Führung? Das wollte ich noch mit reinbringen. Ich weiß, da sind wir jetzt wieder einen Schritt zurück zu dem Thema Führung auch gekommen. Aber das merke ich, ist so wertvoll, weil es vor allen Dingen darum geht, dass wir die Menschen verstehen in ihren Ansichten und in ihren Reaktionen. Und da hilft der Blick auf die Bedürfnisse. Mhm.
Ja, wobei tatsächlich, das denke ich auch durchaus was ist, was man nicht nur mit der Führung bespricht, sondern eben auch, ne, im Rahmen von einem Teamtag zum Beispiel, wenn es um Teamkultur oder Haltung oder ähnliches geht, um eben alle mal bewusst zu machen, oh ja, Mensch, stimmt. Ne, vielleicht reagiert die eine oder andere Kollegin oder der eine oder andere Kollege eben aus einem der nicht befriedigten Bedürfnisse da, aus diesem Modell. Ne? Mhm.
Ja, das denke ich, kann ganz spannend sein und kann eben dann auch wieder helfen, mehr Verständnis füreinander zu entwickeln, wenngleich ich natürlich da auch es wichtig finde, als Führungskraft auch darauf zu achten, dass ich in Situationen auch manchmal schaue, kann ich die Motive von Personen verstehen oder brauche es vielleicht hier auch mal eine klare Ansage, was das Ziel ist für die Teamarbeit und Professionalität auch angeht. Also ich finde auch den Austausch zum Thema, was ist eigentlich Professionalität, sehr spannend. Und auch da kann das zum Beispiel eine Brücke sein zwischen den Generationen, wenn da ein gemeinsames Verständnis für entwickelt wird. Und da kann ich als Führungskraft dann auch wieder darauf hinweisen, zu sagen, da haben wir uns mal drüber unterhalten und vielleicht sogar eine Vereinbarung getroffen, ein Commitment. Das finde ich, ist zum Beispiel auch noch ein Tipp, was im Rahmen von einem Teamtag kann. Du hast ja das Thema Haltung schon angesprochen, auch an der professionellen Haltung zu arbeiten.
Aber vielleicht tatsächlich auch nochmal ein Tipp an die Führungskräfte, zu gucken, wie klar bin ich denn eigentlich in meiner Kommunikation und setze ich vielleicht Sachen voraus, von dem neue Teammitglieder vielleicht gar nicht wissen, dass ich sie voraussetze, oder gehe ich davon aus, naja, das machen doch alle so, das ist doch gesunder Menschenverstand. Da muss ich leider für mich selber auch immer wieder feststellen, da hat jeder einen anderen gesunden Menschenverstand und manchmal macht es eben Sinn, nochmal doch einfach zu sagen, das und das ist meine Vorstellung, das und das erwarte ich, oder eben so und so arbeiten wir im Team, einfach um das deutlich zu machen und sich nicht hinterher drüber zu ärgern, dass es nicht funktioniert.
Ja, genau. Dieses Managen, Erwartung und Wunsch, was möchte ich? Was ist da gerade mein Ziel? Kennst du die Transaktionsanalyse auch noch da als ein Modell, bei dem wir beide ja auch schon mal im Gespräch uns ausgetauscht, oder wozu wir uns beide schon mal ausgetauscht haben, dass das für uns immer wieder spannend ist, dass es einen Aha-Moment in Teams gibt, wenn wir einen Teil davon vorstellen. Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen.
Genau, also diesen Aha-Moment in Teams, den erlebe ich ganz häufig, wenn wir uns die OK-Grundposition angucken. Und die OK-Grundposition besagt im Grunde, dass dass Kommunikation und das gemeinsame Miteinander am besten klappt, wenn ich in eine Situation gehe mit der Vorstellung, ich bin okay, du bist okay. Das ist natürlich schwierig und ich weiß, dass nicht jeder so oder dass die meisten, ich schließe mich da ein, nicht immer so durch die Welt gehen, aber es bedeutet im Grunde, ich als Mensch bin okay und du als Mensch bist okay und das, was du tust, das passt mir vielleicht gerade nicht, aber das ist dann die Sache, da kann ich dann drüber mit dir ins Gespräch kommen und du als Mensch bist aber erstmal okay und wir sind eben auf Augenhöhe und was durchaus manchmal passieren kann, ist, dass diese okay-Grundpositionen sich so ein bisschen verschieben und dass es dann eher so ist, naja, ich bin okay, weil ich bin schon ganz lange im Team und ich weiß, wie das geht und du bist aber nicht okay, weil du vielleicht die neue Kollegin bist. Das kann durchaus, also dann können wir keine Kommunikation auf Augenhöhe führen und das kann dann zu großen Spannungen führen und andersrum geht es aber natürlich genauso, ne, dass vielleicht jemand denkt, oh Mensch, ich bin hier ganz neu und weiß gar nicht, wie es geht. Also ich bin nicht okay und mein Gegenüber ist aber okay. Oder vielleicht auch, Mensch, ich bin jetzt hier schon so lange im Team und jetzt kommen die ganzen jungen Leute und haben lauter neue Ideen und ich bin nicht okay, aber die sind okay, weil die das alles wissen. Und auch dann, wenn ich aus dieser Ich-bin-nicht-okay-Position eben kommuniziere, dann mache ich mich ja klein. Mhm. Ne? Also wir haben entweder, ich mache mich klein, weil ich bin nicht okay und gebt dem anderen dann vielleicht auch Verantwortung, die Person gar nicht haben möchte. Oder auch umgekehrt, ne, wenn ich okay bin, aber mein Gegenüber nicht okay, dann stelle ich mich über die rüber, nehme denen so ein bisschen die Verantwortung, höre nicht zu, was die sagen wollen und da immer wieder hinzuschauen, gibt es vielleicht bestimmte Personen oder gibt es auch vielleicht einfach wirklich bestimmte, wo wir wieder beim Anfang sind, bei den Stereotypen, wenn ich sage, ja Mensch, alle, die unter 25 sind, die können das ja eigentlich noch gar nicht wissen, dann bin ich ja sofort eben in einer nicht ich bin okay, du bist okay Haltung und das macht das Ganze schwierig und sich da wirklich immer wieder, also das ist so die Quintessenz von heute, dieses sich immer wieder reflektieren und gucken, ne, wie rede ich da, bin ich, also ist die Person, die mir gegenüber steht, ist die okay? Auch wenn es vielleicht Sachen macht, die ich jetzt nicht so machen würde oder nicht. Und das ist immer so ein ganz großer Aha-Effekt, wenn man dann feststellt, oh ja, Mensch, es gibt Situationen, wo entweder ich oder eben mein Gegenüber gefühlt nicht okay sind. Und da muss ich dann dran arbeiten.
Ja, ich hätte es nicht besser umschreiben können, dieses Modell, ich bin okay, du bist okay. Ich habe für mich den Satz im Hinterkopf, dass es so wichtig ist, dass wir uns die Offenheit für den Menschen bewahren. Mhm. Und dass es wichtig ist, es gelingt uns nicht immer, diese Offenheit für den Menschen, für das Gegenüber zu bewahren. Aber wenn wir danach streben, letztens hat ein Erzieher mal gesagt, ich strebe jeden Tag nach einem schönen Moment, den ich da mitnehmen kann. Und ich finde, dieses, ich strebe danach, Offenheit für den Menschen zu bewahren, das kann so ein bisschen als Grundlage, als Einstellung, als Haltung mitnehmen, auch gegenüber diesem Thema Generation, Unterschiede, dass wir da so diese Offenheit hinter dem, was dahinter steht, nämlich den Menschen.
Mhm. Ja. Das ist eigentlich ein super schöner Abschluss für heute, für unser Gespräch heute, die Offenheit bewahren und genau, und das reflektieren, einmal bei sich selber und dann aber auch im Team immer wieder anzuregen. Das ist, glaube ich, da ganz, ganz wichtig. Dann würde ich jetzt einmal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer einmal die Möglichkeit eröffnen, dass ihr Fragen stellen könnt. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne entweder in den Chat oder ihr könnt auch euer Mikrofon anmachen und die Frage einmal so loswerden. Und Anna und ich gucken, dass wir dann die bestmöglich beantworten können. Aber so wie es aussieht, gibt es jetzt momentan keine Fragen. Dann würde ich sagen, Anna, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, für diesen schönen Austausch. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, ich bedanke mich auch, liebe Daniela. Und bestimmt kommen die Fragen und Inhalte gleich in der Austauschrunde. Bedanke mich für die Offenheit und die angenehmen Anregungen, die ich auch von dir mitnehmen konnte. Und freue mich auf ein Wiedersehen.
Auf jeden Fall. Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp: In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiter wachsen als Kita-Fachkraft.